Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode. Heute zu Lebensalltagsfragen in der Epilepsie im beruflichen wie auch im privaten Kontext. Als Gast begrüße ich bei mir Frau Ingrid Koban, Leiterin Sozialtherapeutische Dienste am Krankenhaus Mara, Epilepsiezentrum Bethel in Bielefeld. Dass die Fragestellungen so vielfältig wie die Krankheit selbst sind und welche Schwerpunkte sich in welchen Lebensbereichen oder Abschnitten ergeben, um seinen ganz individuellen Weg zu finden, erfahren wir heute von einer ausgewiesenen Expertin auf diesem Gebiet.
Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Alles auf Anfall. Wir nehmen dich mit auf eine ermutigende Wissensreise rund um das Thema der Epilepsie und geben wertvolle Einblicke in Therapie- und Behandlungsansätze, wissenschaftliche Erkenntnisse und Patientenerfahrungen. Viel Spaß beim Zuhören.
Liebe Frau Koban, wie muss ich mir denn eigentlich das Aufgabengebiet im Zusammenhang mit sozialtherapeutischem Dienst vorstellen und welche Patienten kommen eigentlich zu Ihnen?
Gut, da muss man natürlich nochmal sagen, der sozialtherapeutische Dienst besteht aus drei Teilen. Ein Teil davon ist der Sozialdienst, die soziale Beratung. Darüber sprechen wir dann heute. Und das ist natürlich eingebettet im Epilepsiezentrum Bethel, einem Universitätsklinik für Epileptologie. Das heißt, die Menschen kommen zur Diagnostik, zur Behandlung, zu Kontrolluntersuchungen, auch zur Rehabilitation, zur medizinischen Rehabilitation, berufliche Fragestellungen, Voreignung. Also die Fragestellungen sind sehr verschieden, haben aber alle mit Behandlung was zu tun. Und ob das jetzt Fragestellungen sind für die soziale oder psychosoziale Beratung, hängt natürlich sehr davon ab, was ist es für eine Epilepsie, wie ist die Anfallsituation, was ist es für eine Lebensphase. Also wir nehmen auch von Säuglingen bis zu älteren Menschen und so vielgestaltig wie die Menschen sind und so vielgestaltig wie die Erkrankung selbst ist, sind natürlich auch die Fragestellungen. Also es gibt eigentlich nichts, was es nicht gibt.
Welche Art von Beratungen führen Sie denn da schwerpunktmäßig in den einzelnen Lebensphasen durch? Und was sind da die vorherrschenden Themen in der jeweiligen Lebensphase?
Also man kann tatsächlich sagen, dass es in Abhängigkeit von Lebensalter und Phasen das so typische Fragestellungen gibt. Also das kann natürlich bei Säuglingen, also bei den Erkrankungen, Beeinträchtigungen sehr früh anfangen, ist es oft ein Komplettpaket zwischen Versorgung und Betreuung, Therapien, Initiieren, Beratung zu Erkrankungen, zu Möglichkeiten, Hilfsmittel, Belastung, Überbelastung der Eltern. Finanzen hatte ich irgendwie schon gesagt. Und dann geht es natürlich weiter, wenn das Kind in die Kita kommt. Wir haben ja inzwischen auch inklusive Kitas, aber Kinder mit Beeinträchtigung brauchen einfach eine bestimmte Form, manchmal von Betreuung, von Behandlung, von Therapien während der Kita. Das geht dann weiter zur Schule mit Frage, welche Schule, welche Betreuung, Schulbegleitung, Nachhilfeunterricht, Schulabschluss. Und dann geht es weiter zu A-Ausbildung, zu Möglichkeiten, Arbeit, aber auch Reisen, Freizeitgestaltung und natürlich Wohnen und Wohnformen. Also im Grunde genommen ist Epilepsie als chronische Erkrankung, die alle Lebensbereiche betrifft und insofern können alle Fragen, die in den jeweiligen Altersgruppen typisch sind, eben auch auftreten. Und man muss dann irgendwie gucken, was gibt's für Möglichkeiten, was gibt's für Hilfen. Es müssen keine soziale, sozialrechtliche Hilfen sein, aber natürlich auch persönliche Hilfen. Genau.
Ein großes Erlebnis für jeden jungen Menschen ist ja erstmal der Beginn der Schulzeit, wenn sozusagen der Ernst des Lebens beginnt. Welche Möglichkeiten habe ich denn als Elternteil, um meinem an Epilepsie erkrankten Kind da auch einen möglichst guten Start zu geben?
Es ist tatsächlich einer der Schwerpunkte, die schon so im oder Vorschulalter oder vorher anfangen. Wir haben eine inklusive Schule, also jedes Kind hat das Recht, eine Regelschule zu besuchen. Und dann ist es natürlich in der Realität, gibt es Unterschiede zwischen Vorstellungen der Eltern und Realität der Schullandschaft. Schule ist ja auch ein Es gibt natürlich übergeordnete Regelungen, aber es ist auch bundeslandabhängig, wie das Bundesland zum Beispiel Inklusion oder früher Integration umsetzt. Da gibt es durchaus Unterschiede und man muss natürlich auch sagen, dass natürlich nicht jede Regelschule sich auf alle Behinderungen und Beeinträchtigungen einstellen kann. Die können nicht immer alles vorhalten für Kinder mit Sinnesbehinderung oder mit anderen chronischen Erkrankungen, so dass es A, natürlich oft darum geht, erstmal zu gucken, was gibt es für Schulen in dem Wohnumfeld, Kontakt aufzunehmen, über die Erkrankung informieren, müssen natürlich die Lehrkräfte auch wissen. Und dann hängt es auch davon ab, was für Beeinträchtigungen das Kind oder was für Kompetenzen vorhanden sind, was nochmal geschult werden muss. Es gibt die Möglichkeit einer Schulbegleitung, das ist so eine 1-zu-1-Betreuung oder eine Schulbegleitung, eine Fachkraft unterstützt mehrere Kinder in einer Klasse, wo es irgendwie um praktische Hilfen geht, wie Begleitung zum Toilettengang im oder nach dem Anfall zu unterstützen, den Schulunterricht so zu begleiten, dass das Kind eben auch entsprechend teilnehmen kann. Das sind nicht immer es sind Fachkräfte natürlich, die sind geschult, aber da ist keine besondere Ausbildung vorgeschrieben. Das heißt, wenn Eltern zum Beispiel denken, das sind immer Pflegekräfte, also examinierte Pflegekräfte, die das machen, das ist nur in besonderen Ausnahmefällen. Also das ist dann oft ein Thema, das so wirklich im Einzelfall nochmal besprochen werden muss. Schulen, Lehrkräfte und dort Sozialdienste oder was es gibt, müssen entsprechend geschult werden in Abhängigkeit von dem Kind. Aber damit hängt auch irgendwie der Schulweg zusammen oder die Begleitung bei Schulfahrten, bei Freizeiten. Also das ist irgendwie etwas, was die Eltern definitiv durch die Schulzeit, also auch auf weiterführenden Schulen dann begleiten kann und wozu sicherlich oft auch Beratung und Beratungsmöglichkeiten in Anspruch genommen werden sollten.
Vielleicht eine naive Zwischenfrage dazu. Wann merke ich denn als Elternteil, dass ich vielleicht auf einer Förderschule, auf einer bestimmten unterstützenden Schule mit meinem Kind besser aufgehoben bin als auf einer normalen Regelschule? Gibt es da Faktoren?
Das ist eine sehr gute Frage. Also ich meine, diese Idee von einer inklusiven Schule hat ja auch die Idee, dass wir überhaupt keine Förderschulen mehr benötigen. Aber sowas ist ganz sicherlich ein Entwicklungsprozess, der unabsehbare Zeit benötigt. Also es gibt immer noch in allen Bundesländern irgendwie Förderschulen oder Fördereinrichtungen für Kinder mit kognitiven Störungen, mit Körperbehinderungen, ja, mit unterschiedlichen Schwerpunkten. Und das kann durchaus manchmal Sinn machen, denn wenn Sie an so eine Regelschule denken mit Klassen von, keine Ahnung, 30 Kindern, da ist schon Leben. Also da, wir sind ja irgendwie nicht ruhig, da ist sehr viel Trubel und Austausch und auch Lärm. Und es gibt auch durchaus Kinder, die sind so reizoffen und sensibel, die können das schlecht ab. Das ist für die Kinder keine Umgebung, wo sie einfach gut lernen können. Und manchmal ist natürlich auch, gibt es Mehrfachbehinderungen, sodass besondere Förderungen und auch ausreichend Therapien während dem Unterricht vorgehalten werden müssen. Und da kann eine Förderschule ganz sinnvoll sein. Also es gibt ja vor dem Schuleintritt immer eine Untersuchung, ärztliche Untersuchung. Und die Kinder sind ja auch in ärztlicher Behandlung, oft in sozialpädiatrischen Zentren, in interdisziplinärer Behandlung. Also dass man schon frühzeitig guckt, welche Schulform ist für mich geeignet, was gibt es vor Ort, sich die anzugucken und das realistisch zu sehen. Und das Kind auch nicht zu überfordern, aber auch nicht unterzufordern. Und man kann natürlich dann im Verlauf der Schulzeit auch wechseln. Ja? Das heißt ja nicht, wenn ich jetzt eine Schulform aussuche, dass mein Kind da bis zum Ende der Schulzeit dort sein muss. Wir haben ein sehr flexibles System.
Wenn wir uns die Zeit nach der Schulzeit anschauen und manchmal ist der Übergang da ja auch fließend, dann haben wir die Berufsausbildung und auch den Einstieg ins Arbeitsleben. Da gibt es ja dann auch wieder viele Ängste und viele vielleicht auch Vorurteile, die man im Kopf hat, dass man mit Epilepsie keine Arbeit bekommt oder nicht mehr so lange arbeiten kann oder es irgendwelche Einschränkungen gibt. Welche Arbeit kann man denn mit Epilepsie langfristig machen und worauf muss ich als Betroffener hier auch achten?
Das ist irgendwie eine häufige Frage und die Antwort ist immer, das kommt drauf an. Weil das kommt natürlich drauf an, was hat die Person, was hat dieser jugendliche Mensch für einen Schulabschluss, wo sind die Interessen, wo sind die Begabungen. Ich hatte vor einiger Zeit einen jungen Mann, der wollte so gerne Astronaut werden, aber es war irgendwie völlig klar, dass eben so die Qualifikation, die man dazu benötigt, um dahin zu kommen, also eher nicht erreichen kann, ne? Sodass man sicherlich manchmal auch über Wünsche und über Ziele sprechen muss, die realistisch gestalten muss, aber bei einer Epilepsie als chronische Erkrankung kommt es hier tatsächlich auch immer auf den Behandlungsverlauf an. Wenn die Epilepsie im jugendlichen Alter aufgetreten ist, kann ich noch nicht sagen, wie die Prognose sich gestaltet oder ob sie so eintritt, wie erhofft. Und gerade in Bezug auf Ausbildung plädiere ich eigentlich dafür, so den Druck rauszunehmen. Also man muss nicht mit 16 wissen, was man für den Rest seines Lebens einen Beruf machen will. Da ist unsere Arbeitswelt inzwischen schon so flexibilisiert. Wir haben ein sehr gutes vorberufliches Bildungssystem, wo es im schulischen Bereich und vorberufliche Maßnahmen man sehr viele Möglichkeiten hat, sich auszuprobieren, zu gucken, ob das, was ich machen will, tatsächlich auch zu mir passt. Wie sich die Erkrankung entwickelt. Wir haben auch ein System, wie man Gefährdung beurteilt in Bezug auf berufliche Situationen. Das ist ein System von der deutschen gesetzlichen Unfallversicherung. Also das ist eine komplexe Fragestellung, die sicher ein Prozess manchmal darstellt, weil es kommt ja darauf an, wie geht der junge Mensch, der jugendliche, junge Erwachsene mit der Erkrankung um. Ja, das ist ja auch eine Phase, wo ich mich vom Elternhaus ablöse, wo ich selbst Ideen entwickle, wo ich autonom leben will, selbstständig leben will, wo mein Freundeskreis ja sehr viel mehr Bedeutung für mich hat als Eltern oder Familie. Und dann schießt da so eine chronische Erkrankung dazwischen und unterscheidet mich dann auch von meinen Freunden und Freundinnen. Das ist durchaus auch eine Lebensphase, wo es alleine durch die Lebensphase Sinn macht, da so ein bisschen Ruhe reinzubringen und zu gucken, was gibt es irgendwie für Maßnahmen von Eignungsabklärung, von berufsvorbereitenden Maßnahmen, von Berufskollegen, von Praktika, um dann tatsächlich auch etwas zu finden, womit alle Beteiligten und schlussendlich die Person natürlich auch selbst zufrieden ist.
Haben Sie denn dazu auch tatsächlich ein Beispiel, wo man nochmal so ein bisschen besser verstehen kann, wie das dann funktioniert?
Also ist ein Beispiel auch dafür, wie eine chronische Erkrankung wie eine Epilepsie auch so die Person selbst betreffen kann in ihren Wünschen und Vorstellungen, in Zielen, und dass dann trotzdem irgendwie was sehr Positives rauskommt, ist ein junger Mann, der vor diversen Jahren schon bei uns auf der Station für junge Erwachsene war. Also wir haben eine Station für Jugendliche, junge Erwachsene. Und da ist so die ganze Frage, wo will ich hin, auch beruflicher Art und Weise, ein großer Beratungsstandpunkt. Und dieser junge Mann war irgendwie so knapp 20 und er hatte dann einen Schulabschluss erreicht, einen Hauptschulabschluss mit ein bisschen Verzögerung. Und dann passierte einfach nichts, weil gesagt wurde, ja, und jetzt werde erstmal gesund und dann gucken wir. Aber was ist das Gesundwerden, wenn ich eine chronische Erkrankung habe? Ich habe eine chronische Erkrankung. Also ich muss halt irgendwann auch damit planen. Und der junge Mann erlebte dann so, dass sein Freundeskreis, die nahmen ihre Ausbildungen auf, die entwickelten sich quasi weiter von ihm entweg. Er hat sich sozial total zurückgezogen, war eigentlich nur zu Hause, saß auf dem Sofa, ernährte sich nicht gut, der PC war sein bester Freund und es tat sich einfach nichts. Das heißt, der junge Mann hatte natürlich in Bezug auf Selbstwert, auf positives Erleben von sich selbst, also er war... Ich muss sagen, war eine depressive Entwicklung. Und dann wurde ihm noch gesagt, er soll eine Rente beantragen. Also eine Rente mit 21, eine Erwerbsminderungsrente, ist natürlich eine nicht gute Idee, wenn noch gar nichts passiert ist. Also es ist tatsächlich auch noch nicht viel passiert an vorberuflichen Maßnahmen. Und er kam dann erstmal zur Diagnostik und Behandlung. Man hat natürlich geguckt, irgendwie die Medikamente noch ein bisschen sinnvoller aufzustellen. Er hat ja auch unregelmäßig genommen. Das heißt, er musste auch so ein Einnahmetraining machen. Also er musste im Umgang mit der Erkrankung auch verselbstständigt werden. Und wir hatten dann die Idee, dass er so eine berufsvorbereitende Maßnahme macht. Das ist eine Maßnahme, die kann zwischen einem halben oder einem Jahr, anderthalb Jahren dauern, wo man unterschiedliche Bereiche durchmacht, auch theoretischen Unterricht hat. Und da er noch nicht anfallsfrei war, hat er das in einem Berufsbildungswerk gemacht, ja, für junge Menschen mit Anfällen. Berufsbildungswerke sind Ausbildungsträger, in denen man reguläre Ausbildungen machen kann, aber unter Bedingungen, dass ein Sozialdienst da ist, ein psychologischer Dienst, ein ärztlicher Dienst. Also das, was so eine Ausbildung stören kann, quasi schon im Vorfeld aufgefangen wird. Und der junge Mann ist dann da auch hingegangen und hat dann dort auch eine Ausbildung gemacht. Und dieser junge Mann, der am Anfang schon, wie gesagt, sehr in der Kommunikation sehr zurückgezogen war, auch übergewichtig war. Der junge Mann hat dann unglaublicherweise sein Faible für den Gartenlandschaftsbau entdeckt. Und als ich den dann gesehen habe, auch nach der Ausbildung, ich hatte ihn dann so ein paar Jahre nicht gesehen, war das jemand völlig anders. Ne? Also es war dann auch für mich so ein Zeichen, dass so ein handwerklicher Beruf, Gartenlandschaftsbau, wäre für mich nicht die Idee gewesen, als ich ihn das erste Mal gesehen habe. Aber durch die Entwicklung, durch die Erfahrung, auch im Umgang mit Gleichaltrigen, durch die wirklich auch gute Rückmeldungen, die er bekommen hat, hat er einfach so viel an Selbstbewusstsein erfahren. Die Behandlung hat sich auch gut gestaltet. Er wurde dann auch anfallsfrei und hat dann, es war natürlich eine Zeit von vielleicht 5 Jahren dann, hat aber so eine positive Entwicklung gemacht, auch persönlich, dass er dann auch einen regulären Arbeitsplatz erhalten hat und wieder zurückgegangen ist in seine Heimatregion. Und da wir uns ihn im Epilepsiezentrum nicht mehr gesehen haben, ging ich davon aus, dass es gut gelaufen ist. Also es war für mich einfach auch nochmal sehr eindrücklich, was so fehlende Perspektive und auch fehlende Beratung und Unterstützung mit einem jungen Menschen auch persönlich machen kann und wie gut und wie weit sich jemand entwickeln kann, wenn er die adäquate Unterstützung hat. Und für mich auch nochmal ein Zeichen, dass das, was ich manchmal als Vorstellung habe, nicht das sein muss, was für die Person dann auch das Ziel sein kann oder wird.
Welche Rolle spielt in dem Kontext denn der Schwerbehindertenausweis für Epilepsie und auch dann bei der Berufswahl? Und was muss ich eigentlich meinem Arbeitgeber oder meinem künftigen Arbeitgeber auch tatsächlich sagen? Oder was sollte ich ihm sagen?
Schwerbehindertenausweis ist auch ein großes Thema. Da muss ich sagen, es gibt eigentlich viele Erwartungen an den Schwerbehindertenausweis, der dieser gar nicht erfüllt. Und manchmal kann man sich gar nicht vorstellen, was man für Vorteile davon hat. Das Schwerbehindertenrecht ist ein sehr altes Recht. Ne? Das gibt es tatsächlich schon seit nach dem Ersten Weltkrieg. Und der Kern vom Schwerbehindertenausweis ist Arbeit und Ausbildung. Das ist nicht dazu da, dass man sagt, ich habe einen hohen Grad der Behinderung und ich bin zu krank und ich bin nicht leistungsfähig, sondern das Ziel war, gesundheitlich benachteiligte Menschen speziell zu fördern oder spezielle Förderungen bereitzustellen. Und diese Förderungen, so damals 1919, waren tatsächlich Förderungen des Arbeitgebers, damit er motiviert ist, Menschen mit Beeinträchtigung, damals waren es Kriegsversehrte, einzustellen. Und dieses Schwerbehindertenrecht ist tatsächlich ein Erfolgsmodell. Es gibt es ja irgendwie immer noch. Es wurde natürlich ausgebaut, es wurde erweitert, es wurden mehr Leistungen irgendwie integriert. Aber Kernpunkt des Schwerbehindertenrechts heißt einfach immer noch so, dass der Begriff ist blöd, aber wird auch irgendwann geändert, aber jetzt nicht. Der Kernpunkt des Schwerbehindertenrechts ist Arbeit, Förderung in der Arbeit, Förderung der Personen, die durch Erkrankung oder Behinderung benachteiligt sind und der Arbeitgeber. Man muss einfach sehen, was nützt mir denn der? Also gerade wenn ich jetzt, wir haben Studium noch gar nicht erwähnt, also Schwerbehindertenausweis und Studium ist durchaus ein Vorteil, weil ich bekomme eher den einen Studienplatz an dem Studiengang, den ich machen möchte, an dem Studienort, wo ich hin möchte. Ich habe Vorteile bei der BAföG-Förderhöchstdauer. Also es gibt irgendwie unterschiedliche, wirklich auch strategische, finanzielle Vorteile. Auch bei der Ausbildungsfrage ist der Schwerbehindertenausweis nicht unbedingt das Ding, was ich brauche, um eine bestimmte Ausbildung zu bekommen. Da geht es um die Beeinträchtigungen selbst. Aber es kann auch ein Vorteil sein, weil es steuerliche Vorteile gibt für die Eltern zum Beispiel. Ne? Also es ist so ein ganzes Komplettpaket. Man muss keinen Schwerbehindertenausweis haben. Also wenn jetzt jemand sagt, nein, will ich einfach nicht beantragen, da fühle ich mich ja noch kränker, als ich eh schon bin, dann ist das erstmal so eine persönliche Einstellung, wo man sagen kann, okay, kann man irgendwie so sehen, kann man akzeptieren, guck mal, was gibt's für Vorteile. Und gerade in beruflicher Art oder am Arbeitsplatz gibt es einfach Fördermittel, die bekommen nur Menschen, die als schwerbehinderter Mensch anerkannt sind. Beispiel dafür ist zum Beispiel so eine Arbeitsassistenz, das heißt Menschen, die aufgrund ihrer Beeinträchtigung nicht das alles machen können, was sie tun können am Arbeitsplatz. Das betrifft ganz oft Menschen mit Sinnesbehinderung und mit Körperbehinderung, die bekommen so eine Assistenz. Aber ich habe zum Beispiel auch einen Klienten, der muss seine Klienten, der ist auch Sozialarbeiter, der muss die besuchen am Wohnort und ist ein ländlicher Bereich. Und wenn die nicht zu ihm kommen können und er hat keine Fahreignung, weil er einfach nicht anfallsfrei ist und wenig Anfall hat, aber ist nicht anfallsfrei, dann bekommt er jetzt ein Budget und kann sich eine geringfügige Beschäftigung einstellen, die ihn fährt. Also es ist eine Fahrassistenz. Das ist etwas, was wofür die Anerkennung als schwerbehinderter Mensch notwendig ist. Also ich muss gucken, was brauche ich, was möchte ich eigentlich, wie gesagt, irgendwie Steuererleichterung, sonstige finanzielle Vergünstigungen. Und das muss man irgendwie ganz klar sehen. Die Frage, muss ich das sagen am Arbeitsplatz oder muss ich das nicht sagen? Die erübrigt sich das manchmal schon, denn wenn die Anfälle am Arbeitsplatz Auswirkungen haben, muss ich das ohnehin sagen. Also ich muss sagen, ich bin Pflegekraft, ich kann jetzt im Moment kein Blut abnehmen, keine invasiven Tätigkeiten machen, weil ich noch nicht ein Jahr anfallsfrei bin oder 2 Jahre. Und es ist völlig egal, ob ich als schwerbehinderter Mensch anerkannt bin oder nicht. Ich muss auch, wenn ich einen Schwerbehindertenausweis habe, den nicht bei der Einstellung angeben. Also ich kann auch eine Arbeit aufnehmen, ohne dass der Arbeitgeber davon weiß. Das heißt, ich habe auch nicht die Vorteile, den besonderen Kündigungsschutz, den mehr Urlaub und so weiter. Aber ich kann das im Verlauf angeben. Also es ist nicht mehr so wie früher, dass das Verschweigen eines Schwerbehindertenausweises arbeitsrechtliche Konsequenzen hat. Das ist mir persönlich ganz freigestellt. Und manchmal, wie gesagt, geht es nicht um den Schwerbehindertenausweis, sondern um die Anfallsausprägung an sich, die dann eine Rolle spielt, ob man die Erkrankung angeben muss oder nicht. Und wenn ich die Erkrankung angeben muss oder vielleicht auch will, weil ich sage, ich fühle mich sicherer, wenn meine Kolleginnen und Kollegen wissen, was ich habe. Das heißt, wenn ein Anfall am Arbeitsplatz auftritt, muss das ja nicht irgendwie gefährdend sein in dem Sinne. Aber ich möchte, dass meine Kollegen und Kolleginnen wissen, was sie dann tun sollen und nicht verunsichert sind. Das betrifft ja auch Kinder in Kita oder Schule, dass es natürlich sinnvoll ist, wenn die Lehrkräfte, Erzieherinnen, Erzieher wissen, wie so ein Anfall aussieht, was ich dann machen muss, damit die Sicherheit gewährleistet ist und nicht immer überbordend Rettungswegen, Hubschrauber und so weiter kommen und es ist nicht notwendig.
Welche Hilfsmittel können denn den Alltag da sowohl beruflich als auch privat noch weiter erleichtern? Also neben dem Schwerbehindertenausweis, gibt es da noch andere Dinge?
Also Hilfsmittel ist natürlich ein besonderer Begriff für Dinge, die meine Behinderung ausgleichen. Hilfsmittel kann Rollator sein, Rollstuhl, können Krücken sein, kann Einlagen sein, also auch Pflegehilfsmittel. Da muss man natürlich irgendwie gucken, Hilfsmittel sind ja einmal Hilfsmittel, die über die Krankenkassen finanziert werden, die anerkannt sind und die per Verordnung, die man bekommt. Aber Hilfsmittel können ja auch sein, die ich selber irgendwie generiere oder kaufen kann, um mein Alltag in der Wohnung oder in der Freizeit zu unterstützen. Typische Hilfsmittel, über die wir irgendwie sprechen, sind so sogenannte Warn- oder Signalgeräte oder Detektionsgeräte, die Anfälle erkennen. Sowas gibt's ja schon seit einiger Zeit, da geht auch die Entwicklung immer weiter. Zum Beispiel so Sensormatten im Bett, damit man nächtliche Anfälle erkennt. Das ist auch für Eltern von Belang, die Kinder schlafen dann im Kinderzimmer und die Eltern bekommen dann ein Signal, wenn sich ein Anfall ereignet. Diese Signale oder diese Detektionsgeräte erkennen eben heftige Bewegungen oder Sturz. Die erkennen jetzt noch nicht, wenn jemand so einen symptomarmen Anfall hat und vielleicht nur so eine Bewusstseinseinschränkung stehen bleibt, vor sich hinguckt. Das ist etwas, was so Detektionsgeräte nicht erkennen, weil man da noch nicht so genau weiß, was man dann messen muss. Also die Forschung geht immer weiter. Im Moment ist es also Signalgeräte erkennen heftige Bewegung und Sturz, nicht nur im Bett, sondern wenn ich unterwegs bin. Also es gibt auch Geräte, die dann erkennen, okay, diese Person ist gestürzt oder hat einen motorisch sehr starken Anfall und gibt dann irgendwie ein Signal oder eine SMS, eine voreingestellte Person, und die kann dann sehen, okay, da ist was passiert, und per GPS-Ortung erkennen, wo diese Person ist, und dann selbst hinfahren oder irgendwie jemanden benachrichtigen. Da gibt's verschiedene Systeme, wovon inzwischen 2 auch als Hilfsmittel anerkannt sind. Das heißt, man braucht eine ärztliche Verordnung und Begründung natürlich. Das bekomme ich jetzt nicht, weil es irgendwie schick ist oder weil ich einfach Angst habe. Es muss eine medizinische Begründung sein auch. Und dann kann ich das bei der Krankenkasse einreichen und bekomme das. Das ist ganz oft, vor allem auch die mobilen Systeme, etwas, wodurch sich die Betroffenen dann wirklich auch wieder sicher fühlen, auch wieder alleine rausgehen können oder sich das irgendwie trauen. Und das ist etwas, das sicherlich sehr hilfreich ist, auch für den Freizeitbereich. Also zum Beispiel, ich habe einen Klienten, der macht in seiner Freizeit Ausdauersport, also der joggt nicht nur 2-3 Kilometer, sondern das ist schon irgendwie 20 oder 25 Kilometer pro Tag. Und das natürlich nicht durch die Stadt, sondern auch im Umland. Und die haben so ein System oder beziehungsweise ein anderes System, gibt's für Freizeitsportler auch selbst finanziert, das irgendwie erkennt, wenn er stürzt zum Beispiel, ein Signal an die Partnerin schickt und die dann sehen kann, wo ist er jetzt eigentlich, kann ich da selbst hin, rufe ich den Rettungsdienst, kann erstmal rückfragen, was ist irgendwie passiert, ne? Bist du irgendwie wach und so weiter und so fort. Das sind Systeme, die sind sicherlich sehr hilfreich. Die gibt es auch für Senioren, Seniorinnen, unabhängig von der Erkrankung, wurden auch entwickelt für Menschen mit Demenzerkrankungen, die dann auch mal unterwegs sind und man weiß nicht, wo die sind. Also es gibt so Forschungen für Senioren, Seniorinnen, für Sportarten, aber auch für Menschen mit Erkrankungen, mit Anfallserkrankungen, die sich jetzt so ein bisschen zusammenfügen. Auch, genau. Aber nicht alles wird finanziert, manches muss man auch selbst finanzieren. Also die Idee zum Beispiel, so eine Apple Watch zu haben und dass die Krankenkasse das finanziert, das passiert nicht. Das muss man selbst bezahlen. Da komme ich jetzt drauf, weil mich das gestern tatsächlich jemand gefragt hat. Und ansonsten Hilfen oder Hilfsmittel im Wohnen, was auch manchmal ein Thema ist, zum Beispiel eine junge Frau, die in Beruf einsteigt und eben auch von zu Hause ausgezogen ist, wo wir geguckt haben, was hat sie denn für Anfälle? Sie hat Anfälle mit Sturz. Wie ist das jetzt mit dem Duschen oder Baden? Baden dann natürlich eher nicht, sondern irgendwie duschen, wo sie gesagt hat, okay, dann setze ich mich halt in die Dusche. Wenn ich stürze, dann falle ich nicht hin, sondern ich setze mich halt in die Duschwanne. Oder man sich auch überlegt, wie ist das mit dem Herd, ne? Wenn jemand so im Anfall so Handlungen macht oder überall hinfasst und die Herdplatte ist an, das ist natürlich blöd, aber es gibt Induktionsherde, wo die Platten nicht heiß werden. Also man muss sich genau gucken, was habe ich jetzt für Anfallsformen, was könnte denn passieren und wo kann ich das verhindern? Ich hatte irgendwie einen anderen jungen Mann, der gesagt hat, ich wohne in einem Hochhaus in der 5. Etage und es ist noch nie passiert, aber ich hätte eigentlich Angst, dass ich im Anfall das Fenster aufmache und er hat sich einfach eine Kindersicherung eingebaut. Ne? Und er hat zwar keine Anfälle mit solchen Fehlhandlungen, aber alleine, dass er sich damit sicherer fühlt, ist es natürlich irgendwie legitim, an sowas zu denken. Und ein anderer junger Mann sagt, ich habe nächtliche Anfälle und da laufe ich durch die Gegend und einmal ist es auch passiert, dass ich aus der Wohnung gegangen bin und dann war die Tür zu. Das heißt, er schließt die Wohnung von innen ab und zieht den Schlüssel ab. Also manchmal ist auch die Frage, alleine wohnen, nicht alleine wohnen, das hängt von den Lebensumständen ab. Ich habe nicht immer eine Person, mit der ich zusammen wohnen kann und dann muss ich einfach sehen, was gibt es eigentlich und wie kann ich das gestalten. Und dazu ist sicherlich Beratung auch notwendig. Beratungsmöglichkeiten wäre auch nochmal eine andere Frage. Ich muss mich ja erkundigen können, weil man nicht weiß, was es alles gibt. Man weiß nicht, was es an sozialrechtlichen Möglichkeiten gibt. Und dazu braucht man manchmal auch Profis, mit denen man sich hinsetzen kann und alles abklopfen kann, ob es jetzt um Wohnen geht, auch um Reisen zum Beispiel ist irgendwie ein Thema, Freizeitmöglichkeiten, aber Ausbildung, Arbeit. Und dann gibt es natürlich im Bereich Kinder sozialpädiatrische Zentren oder Beratungsstellen von großen Verbänden wie der Lebenshilfe. Aber es gibt natürlich auch Epilepsieberatungsstellen. Leider Gottes nicht in allen Bundesländern. Aber wenn es irgendwie vorhanden ist, kann man auch telefonische Beratung machen. Epilepsiezentren, Ambulanzen, Schwerpunktpraxen, immer irgendwie Sozialarbeit. Aber es gibt auch die ergänzenden unabhängigen Teilhabeberatungsstellen. Die gibt es in jedem Bundesland, in jeder Region. Das sind Menschen, die auch selbst eine Beeinträchtigung haben, beraten können. Sicherlich auch über Angebote in der Region zum Wohnen, über Pflege. Und nicht zuletzt und sehr wichtig natürlich die Selbsthilfeorganisationen. Wir haben die Deutsche Epilepsievereinigung und den Epilepsie-Bundeselternverband, verschiedene Landesverbände, die auch Beratungen machen und die sehr gut aufgestellt sind und informiert sind, was es gerade an Themen gibt und die natürlich auch vernetzen können mit Selbsthilfegruppen vor Ort zum Beispiel.
Zum Abschluss vielleicht noch, haben Sie denn ein Beispiel aus Ihrer Erfahrung, in dem es einem jungen Menschen mit Epilepsie gelungen ist, trotz Einschränkungen durch die Krankheit, trotz ungünstiger Prognose, einen außergewöhnlichen Beruf oder seinen Traumberuf sogar zu ergreifen?
Also das mit dem jungen Gartenlandschaftsbauer hatte ich ja schon nochmal erzählt. Also wie gesagt, auch was es irgendwie für mich persönlich bedeutet hat, irgendwie zu sehen, dass jemand seinen Weg tatsächlich auch gefunden hat. Mir fallen jetzt im Moment gerade noch zwei Personen ein, die mich auch auch in so ihrem Durchhaltevermögen irgendwie sehr beeindruckt haben. Also das eine ist eine junge Frau, die auf Lehramt studiert hat und die eine Epilepsie bekommen hat, mit der Ursache, dass eine entzündliche Erkrankung des Gehirns war. Und das ist auch schon, die hat auch kognitive Einschränkungen gehabt. Also mit Lernen oder geschweige denn Studieren war dann tatsächlich auch nicht mehr möglich. Und das ist natürlich eine Erkrankung, die dann autoimmunologisch behandelt werden muss mit verschiedenen Phasen, wo man erstmal gucken muss, dass die Entzündung zum Stillstand kommt, dass dann natürlich die Anfälle irgendwie nicht mehr auftreten und dass sich dann auch Gedächtnisfunktionen wieder verbessern. Und also ich als Beraterin habe da natürlich schon auch schon immer im Kopf, dass ich sage, so Plan B. Also wenn das mit dem Lehramtsstudium nicht mehr klappt, was gibt es dann irgendwie sonst noch an Möglichkeiten? Und was kann ich dann Ausbildungen machen, die vielleicht nicht so diese hohe Anforderung auch an Lernen haben? Und die junge Frau war da nicht, war da irgendwie auch gar nicht diskussionsbereit. Sie hat gesagt, sie wollte schon immer Lehrerin werden. Sie wollte schon von Kind an Lehrerin werden. Das ist ihr Wunschberuf und sie möchte davon nicht abgehen und sie möchte auf jeden Fall ihren Wunschberuf durchziehen. Und wir waren alle schon irgendwie skeptisch und dachten, oh, was wird es denn irgendwie werden? Wenn das jetzt nicht funktioniert, dann geht's ja auch natürlich emotional nicht gut. Und also die Behandlungsphase hat dann tatsächlich auch mehrere Jahre benötigt, aber irgendwann war es dann soweit und sie hat gesagt, so, und jetzt will ich irgendwie wieder anfangen. Und dann habe ich gesagt, ja, wann haben Sie in den Semestern denn schon irgendwie gemacht? Anscheinend muss man auch irgendwie gucken, wie ist denn der Stand der Dinge, wo fange ich wieder an? Und da merkte man auch so die Lücken, die sie dann schon hatte in der letzten Studiumsphase, weil sie sich gar nicht mehr erinnern konnte. Die Hausarbeiten, die sie dann gelesen hat, hat sie gemeint, das ist irgendwie alles völlig fremd. Also es war schon klar, es muss irgendwie ziemlich neu wieder angefangen werden. Es war auch klar, dass sie Hilfe während des Studiums braucht. Und wir hatten dann gemeinsam telefoniert. Also es gibt auch an Universitäten so Beraterinnen und Berater oder Dienste, die sich um die Studierenden mit chronischen Erkrankungen, Behinderungen kümmern. Also das, was so die Schwerbehindertenvertretung im Betrieb macht, gibt es irgendwie auch an Studien. Und an diesem Studienort hieß es dann Inklusionsberater, mit dem wir telefoniert haben. Und der war sofort optimistisch. Der hatte irgendwie sofort Ideen, was es an Nachteilsausgleiche gibt für Prüfungen, wie sie einsteigen kann. Und die haben sich dann irgendwie getroffen, also haben sich vernetzt und getroffen. Und sie hat dann natürlich soft angefangen, aber das letzte Mal, als ich gesehen habe, das war Ende letzten Jahres, hat sie tatsächlich ihr Studium wieder reduziert, aber aufgenommen. Und es hat mich eben auch sehr beeindruckt, weil sie wirklich auch so ein Durchhaltewillen und so ein Durchhaltevermögen hatte und sich nicht hat beirren lassen. Und sie hat immer gesagt, nein, ich will das versuchen. Erst wenn ich weiß, dass es wirklich nicht mehr funktioniert, werde ich mich von meinem Traum einer Lehrerin verabschieden. Und ich dachte, wenn das jetzt dann alles so funktioniert, dann wird sie ganz sicher auch eine sehr gute Lehrkraft, weil sie gerade auch so aus ihrer eigenen Erfahrung oder aus ihrer eigenen Lebenserfahrung dann natürlich irgendwie auch nochmal vermitteln kann, dass es sich wirklich lohnt, auch für das zu kämpfen, was man gerne möchte. Ne? Und ein anderes Beispiel, das irgendwie ist auch eine junge Frau, da geht es auch nochmal so um berufliche Aspekte, weil da musste tatsächlich der Arbeitsplatz oder die Arbeitstätigkeit umgestaltet werden. Das ist eine Erzieherin, die im Jugendheim gearbeitet hat, in einer geschlossenen Wohngruppe. Das heißt, es sind Kinder und Jugendliche wirklich mit sehr, sehr, sehr schweren Lebenserfahrungen, die zuerst mal im ganz engen Raumkontext leben müssen, weil die irgendwie so verunsichert sind. Die gehen auch nicht in die Schule. Da muss auch zu jeder Zeit jemand vor Ort sein. Und die hatte so 24-Stunden-Dienste. Davon war sie oft auch alleine mit den Kindern und Jugendlichen. Und die hatte Anfälle mit Bewusstseinsstörung. Und sie hat gemeint, das kann sie, ne, also auch wenn es den Kindern nichts passiert in dem Sinne, wenn sie einen Anfall hat. Aber sie wüsste gar nicht, wie diese traumatisierten Kinder darauf reagieren. Also es war klar, dass sie weder die Arbeitszeiten machen kann, noch die Sicherheit der Kinder gewährleisten machen kann. Und das war irgendwie aber auch etwas, sowohl die Arbeit mit diesen schwer psychisch kranken Kindern teilweise, war etwas, wo sie gesagt hat, das will ich machen, das will ich auf jeden Fall weitermachen. Ich will jetzt nicht irgendwo mir eine andere Stelle suchen und dieses Wohnheim oder dieser Träger, der war auch ziemlich auf dem platten Land und sie hat auch sehr ländlich gewohnt. Das heißt, sie hatte zum Beispiel überhaupt keine Möglichkeit, den Arbeitsplatz mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen und sie konnte nicht mit ihrem Auto fahren, weil dazu muss man ein Jahr anfallsfrei sein und das war sie nicht. Jetzt war es bei ihr auch eine längere Erkrankungsphase und sie war arbeitsunfähig, also krankgeschrieben, wurde anfalls frei, aber es war auch, also es musste umgestrickt werden, ihr Arbeitsplatz musste irgendwie umgestrickt werden. Und ich habe sie dann irgendwie nochmal gesehen, weil sie dann einen Rezidivanfall hatte, wieder nicht fahrgeeignet war. Und was ist passiert dann in der Zwischenzeit? Der Arbeitgeber wollte sie auf jeden Fall behalten. Sie ist auch offen mit der Erkrankung umgegangen und er hat ihr einen anderen Arbeitsplatz gegeben. Sie war dann Teamleitung, ist dann auch eine Leitungsfunktion aufgestiegen, hatte andere Arbeitszeiten, hatte andere Verantwortlichkeiten, hat auch nicht mehr alleine gewohnt, war in der konzeptionellen Arbeit und konnte natürlich dann wieder ihren Arbeitsplatz nicht erreichen. Und dann gibt es auch so einen Beförderungskostenzuschuss. Das war dann ein Dilemma, dass die Rentenversicherung, die eigentlich dafür zuständig gewesen wäre für berufliche Teilhabe, das irgendwie nicht bewilligt hat. Aber die Arbeitsagentur hatte dann einen Zuschuss gegeben, dass sie eben, solange sie nicht fahrgeeignet war, das war dann ein halbes Jahr, mit dem Taxi zur Arbeit hin- und zurückfahren kann, musste sie was zubezahlen. Aber das war dann auch etwas, wo man auch sieht, dass berufliche Hilfen natürlich auch vorhanden sind, die manchmal nicht so einfach sind durchzusetzen, also wo man auch wieder Beratung braucht, aber die es einfach ermöglichen, auch den eigenen Wunsch, den eigenen Wunschberuf weiter auszuüben. Und ganz wichtig eben auch, der Arbeitgeber muss auch mitspielen, ne? Und in Zeiten, wo sich der Arbeitsmarkt ändert, wo Fachkräfte fehlen, sind natürlich auch Arbeitgeber sehr gut dazu zu motivieren, dass man sagt, das ist eine hochqualifizierte Fachkraft, die können Sie jetzt nicht weggeben oder die müssen Sie irgendwie behalten, und dazu stehen die und die Fördermittel zur Verfügung, dass es das ganz oft ist, um Arbeitsplätze zu generieren oder aufrecht zu erhalten. Also da ist auch etwas, was sich in den letzten Jahren oder Jahrzehnten sicherlich sehr zum Positiven entwickelt hat.
Frau Kuban, ich danke Ihnen sehr für all die vielen Einblicke, die wir hier bekommen haben und dass Sie sich die Zeit genommen haben.
Ja, ich danke, dass ich hier sprechen durfte.
Sehr gerne. Dankeschön.
Vielen Dank fürs Zuhören. Dir hat diese Episode gefallen und du möchtest mehr davon? Folge uns bei Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts oder wo auch immer du gerne Podcasts hörst. So verpasst du auch keine der kommenden Episoden. Dieser Podcast wird unterstützt von der Angelini Pharma Deutschland GmbH.